Bremen 2 Gesprächszeit.
Heute mit dem Schauspieler, Übersetzer, Sprecher, Verleger, Fotograf, Ballonfahrer, Herausgeber, Sammler und Schriftsteller Hans Zischler. Schön, dass Sie da sind.
Freut mich auch. Guten Tag.
Wenn ich Sie Multitalent genannt hätte, wären Sie wahrscheinlich nicht so erfreut. Ich glaube, das mögen Sie nicht so, weil es so nach Multivitaminsaft und Mischmasch klingt, oder?
Ja, weil es ist qualitätslos.
Also Sie haben lieber jede Profession für sich stehend allein beleuchtet?
Ja, so viele sind es ja gar nicht. Man kann es ja auf eine ganz einfache Formel kürzen. Man sagt Independent Scholar.
Für die Leute, die des Englischen nicht so mächtig
sind. Ein unabhängiger Forscher.
Sehr schön. Der Literaturkritiker Volker Weidermann, der hat es mal einen Weltgelehrten genannt. Fühlen Sie sich da treffend beschrieben?
Das ist ein sehr starker Rahmen, der ist sozusagen aus Ebenholz und ich würde lieber bei Independent Scholar
Sie
bleiben.
Sie haben aber schon viele Tätigkeiten, denen Sie nachgehen. Sie sagen aber auch, es ist ganz wichtig, eben sich Zeit zu nehmen für etwas, mit dem man sich dann auch intensiv beschäftigt. Widmen Sie sich immer einer Sache nur zur Zeit oder gibt es da auch Projekte, die parallel laufen?
Ja, das würde ich gerne, mich einer Sache hingeben. Aber das gelingt mir nicht, weil mein Denken oder meine Art, das Denken mit dem Schreiben zu verbinden, so beschaffen ist, dass mir unter der Hand auch zu ganz entlegenen Dingen, die ich nicht aktiv vor mir habe, etwas einfällt. Und dadurch kommt es, dass ich mich auch verzettle, natürlich. Also das ist ja eine Untugend. Und man muss versuchen, mit dieser Untugend umzugehen.
Aber wo Verzettelung nah ist, sind vielleicht auch ein paar Zettelkästen im Hause Zischler zu finden, wo alles dann doch geordnet wird?
Es gibt eine überschaubare Unordnung.
Die stellen wir uns jetzt mal vor. Es gibt aber, das kann man, glaube ich, festhalten, wirklich viele Gründe, sich mit Ihnen zu unterhalten. Wir tun das heute, weil Sie Ihren ersten Roman geschrieben haben, Der zerrissene Brief. Und was es damit auf sich hat, wie Hans Zischler schreibt, denkt, lebt, fotografiert, sammelt und dreht, darüber werden wir in dieser Gesprächszeit mehr erfahren. Mein Name ist Katrin Krämer, herzlich willkommen zur Gesprächszeit. Hans Zischler ist unser Gast in der Gesprächszeit und wir sprechen heute nicht über einen neuen Film, sondern über seinen ersten Roman, Der zerrissene Brief. Wir erfahren darin von der außergewöhnlichen Liebesgeschichte von Pauline und Max und wir erfahren sie, weil Pauline sie nach Max Tod einer sehr viel jüngeren Frau erzählt, Elsa. Wollten Sie denn, Herr Zischler, diese Liebes- und Lebensgeschichte an erster Stelle erzählen oder ging es Ihnen darum, etwas über das Erzählen zu erzählen?
Ich würde sagen, ich kann das eine ohne das andere nicht. Also es ist ja eine Anrede. Das hat natürlich immer damit zu tun, wenn man schreibt, wie erzähle ich? Und was bedeutet es überhaupt, eine Geschichte zu erzählen? Und meine Gedanken darüber delegiere ich an diese beiden Figuren. Das heißt, ich trete nicht als, oder nur sehr, sehr selten, als ein eingreifender Erzähler auf, sondern ich verschwinde in den Dialogen.
Die Beziehung dieser beiden Frauen sollten wir noch mal ein bisschen erklären. Elsa war ja so eine Art Ziehtochter vielleicht von Pauline.
Briefkind.
Briefkind sogar, war die Tochter der besten Freundin von Pauline. Und Pauline hat sich eben um Elsa gekümmert in den Nachkriegsjahren. Und dadurch ist ja eine generationsübergreifende Freundschaft entstanden. War das auch so ein Punkt, dass das wichtig war, dass sich da Generationen gegenüber sitzen, ja nachher, um sich gegenseitig ihre Lebensgeschichten zu erzählen?
Ja, unbedingt. Also ich selbst habe noch Menschen aus Paulines Welt kennengelernt. Also Leute, die um 1880 geboren sind. Also meine Großelterngeneration. Und Elsas Lebenswelt ist sehr nah an der meinen, also von den Jahren her, also Nachkriegskind. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Generationen, da fehlt ja eine dazwischen sozusagen, die hat mich natürlich besonders interessiert, weil die haben einen anderen Bezug zueinander als jetzt Kinder zu ihren Eltern. Es ist auch nicht eine Enkelin zu ihrer Großmutter, sondern es ist etwas nicht Verwandtschaftliches und Nahes. Und das ist schon mal spezifisch.
Die Liebesgeschichte zwischen Pauline und Max ist auch eine besondere und um die geht es sehr, sehr stark in diesem Buch. Max ist ungefähr 30 Jahre älter, also so Jahrgang 1852, glaube ich. Ein weltmännischer Typ, der weit gereist ist und ein Sohn aus relativ reichem Hause. Was hat diese Beziehung zwischen den beiden so besonders gemacht? Ja, nicht nur, dass es so eine junge Frau ist, die zu einem Mann aufschaut, der sehr viel älter ist.
Max hatte sich eigentlich alle Wünsche erfüllen können. Er war begütert, er konnte durch Asien und Nordkanada reisen, er konnte recherchieren, er konnte Kameramann werden aufgrund seiner Weltläufigkeit und Asienerfahrung für Lumière. Und er konnte sich all diese Dinge erfüllen, aber er hatte keinen Reisegefährten. Und das ist das, ein Reisegefährte im emphatischen Sinn, ist das, was er mit Pauline hoffte zu bekommen. Es war ja sozusagen ein blinder Griff aus Verliebtheit.
Und die Geschichte wird eben rückblickend erzählt. Also Pauline erzählt sie Elsa. Elsa fragt auch sehr stark nach, auch anhand dieser vielen Tagebuchaufzeichnungen. Pauline hat Reisetagebuch geführt. Es gab Briefe, es gibt auch Sammlungsobjekte. Gab es irgendein Objekt eigentlich, das sie auf diese Geschichte mal gebracht hat? Oder war das die Lebensgeschichte, die sie irgendwo gelesen haben oder gehört haben?
Also ich selbst habe unter meinen sehr verschiedenen Sammlungen, fotografischen Zeichnungen etc. eigentlich nur die Objekte, die Elsa vor Pauline ausbreitet. Die Zettel aus der Schmetterlingssammlung, auf die Pauline sofort anspringt. Weil das ist sozusagen, da ist das Willkürliche mit dem Systematischen kommt da zusammen.
Elsa ist Botanikerin, Biologin.
Ja. Und ja, sie hat eine Schmetterlingssammlung, die Reste einer Schmetterlingssammlung trägt sie mit sich, weil die Schmetterlinge müssen ja immer, wenn sie in den tropischen Ländern sind, in ihrer Sterbehaltung in die Kuverts eingetütet werden. Und diese Kuverts, die nun aus allem möglichen Papier bestehen, was man sich nur vorstellen kann, also vom Telegramm bis Brief bis Buchauszug, alles, was irgendwie Papier ist, das hat sie bei sich, weil sie sagt, das ist die Lebensgeschichte dieses Sammlers durch seine Papiere. Das hat sie bei sich. Und Pauline springt darauf an, weil sie in diesem willkürlichen Puzzle, das da vor ihr ausgelegt wird, sie eigentlich auch ihre Bewegungen wiedererkennt, zum einen. Zum anderen ist es so, dass Pauline eben ihre eigene Geschichte, die Geschichte mit Max, bis dahin, bis zu ihrem 84. Lebensjahr, niemandem erzählt hat. Das heißt, die Geschichte hatte sich erfüllt. Max ist 1938 gestorben. Die beiden haben in Schweden gelebt. Sie ist nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekehrt und hat das alles für sich behalten. Nicht, weil sie das vor jemandem verbergen wollte, sondern sie ist nie sozusagen, der Winterschlaf hätte auch bis zu ihrem Tod gehen können und Elsa hat sie geweckt. Ja. Und da hat sie sozusagen eigentlich fast am Anfang gegen ihren Willen und dann zögernd und aber dann doch nachgiebig angefangen, einiges und immer mehr daraus freizugeben.
Wie dieses Buch, in dem es so viele kleine Spuren gibt, Objekte, Hinweise, menschliche Beziehung, die aufgedeckt wird, der zerrissene Brief, heißt der erste Roman von Hans Zischler. Und über das Schreiben und Forschen und Fotografieren spreche ich noch weiter mit ihm, denn er ist unser Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Hans Zischler ist nicht nur Schauspieler, was er sonst noch alles macht. Darüber erfahren wir heute mehr in dieser Gesprächszeit. Und über den ersten Roman von Hans Zischler, der zerrissene Brief, haben wir schon ein bisschen gesprochen. Als 2014 Ihre Novelle Das Mädchen mit den Orangenpapieren erschien, da haben Sie mir mal erzählt, dass Sie das Buch nachts an Ihrem Küchentisch geschrieben haben. Und wenn Ihr Roman da auch entstanden ist, dann müssten Sie wirklich einen sehr bequemen, rückenfreundlichen, schreibfreundlichen Küchenstuhl haben. Oder haben Sie die 300 Seiten doch woanders geschrieben?
Nein, dieses Buch ist nicht am Küchentisch entstanden, es ist eigentlich überall entstanden. Auch wenn ich auf Reisen war, letztes Jahr in Chile im Frühjahr oder wo auch immer, auch in Hotels und ich ein bisschen Zeit hatte, also man muss dann schon Zeit haben, dann habe ich daran weitergeschrieben. Es ist ja auch eine Sache, die ich mir selbst sozusagen als Entgegenkommen zubereitet habe, nämlich in dem Sinn, dass die sehr unterschiedlichen Erinnerungssplitter konnten jeweils für sich genommen werden. Das heißt, wo die dann eingesetzt werden, das war die Frage des Arrangements, das ich später machte.
Also das klingt jetzt so, als hätten Sie wirklich einen großen Zettelkasten gehabt mit Ideen, das genommen auf den Tisch oder wo immer aufs Hotelbett geschüttet und die Sachen dann so zusammengesetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein. Wenn ich sage, ich nehme jetzt eine bestimmte Erinnerung an zum Beispiel an den Ort Graben, dieses Dorf, das von beiden aufgesucht wird, gleich am Anfang und das sozusagen zu ihrem Liebesort wird.
Pauline und Max.
Dann habe ich einfach die Dinge, die ich über Graben wusste und die ich mit den beiden dann assoziieren konnte, für sich genommen. Wie dann das später, an welcher Stelle das im Buch auftaucht, das war dann eigentlich eine Frage des späteren Arrangements.
Das Buch ist ungefähr dreimal so lang wie die Novelle, das Mädchen mit den Orangenpapieren.
Fast viermal.
Ja. War es dann fast viermal so anstrengend, so schön, so herausfordernd, diesen Roman zu schreiben?
Ja, es war schon eine größere Anstrengung und eine größere Herausforderung, ganz einfach in dem Sinn, dass ich ja nicht nur einen Rahmen im Blick haben musste, nämlich zwei Tage zwischen zwei Frauen, wo sie sich unterhalten und 10 Jahre vorher zum letzten Mal begegnet sind. Diesen Rahmen musste ich irgendwie beibehalten können und innerhalb dieses Rahmens tauchen ja dann sehr viele Episoden auf, die durch Erinnerungen sozusagen in die Tiefe der Zeit führen. Und ich durfte dabei den Rahmen nicht aus dem Auge lassen. Also es ist abends, wenn sie ankommt, es ist morgens, wenn Pauline aus den Pilzen kommt, sie trinken Tee und das sollte alles irgendwie auch noch quasi als, und die Uhr, man hört die Uhren im Haus klingeln und läuten. Also das musste alles irgendwie immer noch beibehalten und im Buch durchscheinen.
Was mir aufgefallen ist, im Vergleich zu der Novelle, wo das Radio immer wieder eine Rolle spielte, Klang, Stimmen, ist hier das Licht wichtig. Hier fällt ein kleiner Lichtstrahl irgendwo hin, hier kommen die Fotografien rein. Das sind so Details, auf die Sie dann schon auch geachtet haben oder unterläuft das beim Schreiben? Ist das fast ein unbewusster Akt?
Naja, Licht und Beleuchtung und Verschattung sind Sachen, die mich immer beschäftigen. Also dieses ganze Nachdenken über Licht und auch über Geräusche übrigens ist für mich immer da. Also das ist sozusagen Hintergrundtheater oder ein Fundus, den ich bei mir habe.
Also als Fotograf sind Sie bekannt, das heißt ein Augenmensch sind Sie. Sind Sie auch ein ausgeprägter Ohrenmensch?
Oh ja, also das hoffe ich zumindest, weil ich Menschen danach unterscheide, ob sie ihre eigene Stimme kennen oder nicht. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Kriterium.
Woran merken Sie das?
Das hört man. Wenn ich einen anderen sprechen höre, höre ich, ob er seine Stimme kennt. Das finde ich nach wie vor sehr interessant. Das ist das eine. Und das andere ist, dass mich natürlich das Sprechen selbst, zum Beispiel von Gedichten, von denen hier ja viel die Rede ist im Buch, ein ganz zentraler Punkt ist, mit Sprache umzugehen. Also Sprache in ihrer höchsten Verdichtung zu erfahren. Das ist etwas, was mir große Freude macht.
Der Roman ist ja sehr dialogisch geschrieben. Haben Sie die Stimmen von Elsa, Pauline und Max auch gehört?
Ja.
Und Sie sammeln Dichterstimmen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich sammle Aufnahmen, wenn Dichter Lesungen machen. Die frühesten, die wir haben, ist von Hofmannsthal zum Beispiel, von 1906. Es gibt auch die von Oscar Wilde noch, meines Wissens. Es gab sogar angeblich die von Bismarck, wo er Hänschen klein singt. Aber das ist bisher nicht veröffentlicht, leider. Aber ansonsten sind es eben Lesungen von Dichtern. Also wenn Paul Celan mit dieser sehr besonderen Form des Vortrags arbeitet, einer völlig untypischen Form des deutschen Vortrags.
Diese ausgeprägte Sammelleidenschaft von Ihnen, da stehen Bücher, stelle ich mir mal vor, an erster Stelle.
Ja.
Dann kommen Briefmarken, Stempel, Comics, Orangenpapiere.
Ja, Orangenpapiere sind natürlich viele, aber die sind nicht so prominent. Die Briefmarken sind eher ein kleiner Sonderbereich, die ich nur um ihre Schönheit willen eigentlich immer gesammelt habe und gelegentlich noch sammle.
Ja, und Zettel, was hat es damit auf sich?
Nun ja, Zettel gibt es immer und immer zuhauf. Zettel haben ja eine ganz merkwürdige Eigenschaft, nämlich, dass sie uns verzetteln. Und ich habe eine Form meiner Zettelsammlung mal publiziert, das ist I Wouldn't Start From Here, heißt das. Das ist ein Buch über Wegezeichnungen. Also in der Zeit, in der man noch Menschen auf dem Weg, nach dem Weg gefragt hat.
Aber das heißt, dass die Leute Ihnen den Weg aufgezeichnet haben.
Ja, natürlich den Weg, wo man hin muss. Und es hieß, I wouldn't start from here, weil es ein alter Witz ist, dass jemand sich in einer Stadt verirrt und nach einem Bahnhof fragt. Und dann sagt der andere, ein irischer Witz, I wouldn't start from here. Was eine sehr gute Auskunft ist für den weiteren Weg. Und das sind so Zettel, die ich so mal versammelt habe zu einem kleinen Buch, das auch in Frankreich erschienen ist. Das hat großen Spaß gemacht.
Sie fotografieren, haben wir schon gesagt. Ist das auch eine Art Sammeln eigentlich, das Sammeln von Augenblicken?
Ja, fotografieren ist für mich eher so ein Antidot, ein Medikament, zur Ruhe zu kommen. Ich bin ein grundsätzlich unruhiger Mensch. Also ich bin von einer großen belebenden Unruhe angetrieben.
Man nennt es auch Schaffenskraft?
Ja, lass mir es bei Unruhe. Die auch häufig nichts zustande bringt. Also einfach sozusagen sich verschwendet. Und fotografieren ist zur Ruhe kommen. Also deshalb unter anderem ist es auch die Lochbildfotografie, die mich interessiert.
Also ja, das muss man, glaube ich, wirklich kurz erklären. Das ist ja eine sehr spezielle Art der Fotografie. Und das bedeutet, dass der Mensch, der den Fotoapparat in der Hand hat, einen langen Atem haben muss. Weil das
ein
Licht,
Stativ.
Ein Stativ. Das Licht fällt sehr lange ein und ja, bringt Dinge hervor, die man normalerweise vielleicht auf Fotos gar nicht sehen würde. Also Bewegung, das kann Winter auch sein, manchmal sowas. Sie holen eine andere Dimension ins Bild, so vielleicht.
Ja, es ist so, dass das Auge wird sozusagen unterlaufen. Also unser Auge, das ja immer versucht, alles, was es sieht, unmittelbar zu fokussieren, wie wir sagen, wird in der Lochbildkamera gleichgültiger. Das heißt, wenn jemand sich bewegt, dann wird es eben eine Verwischung. Und die Verwischung teilt die Bewegung mit. Das heißt, ich habe kein scharfes Bild von diesem Schritt oder jenem Schritt, sondern ich habe die Schritte hin und her. Und das haben Sie auf dem Titelbild, ist ja auch eine Figur, die an der Reling steht und auf der Fähre. Und ich habe das damals nicht gesehen, als ich das Foto gemacht habe, dass dieser Mensch sich bewegt hat. Und als das Bild dann aus dem Entwickler kam, sehe ich, er hat sich bewegt. Und das fand ich natürlich 3 Monate später, hat es mir ein anderes Erinnerungsbild gegeben als das, was ich damals hatte.
Wo ist das?
Also das ist die Fähre nach Staten Island von Manhattan.
Das Coverbild von Ihrem Roman, Der zerrissene Brief. Sie arbeiten ja nicht nur mit der Kamera als Fotograf, sondern stehen auch als Schauspieler vor der Kamera. Darüber wollen wir auch später noch ein bisschen mehr erfahren in der Gesprächszeit mit Hans Zischler. Hans Zischler ist bei uns zu Gast und er fotografiert, sammelt und schreibt, hat einen Verlag gegründet, in dem er Bücher herausgegeben hat, forscht, auf vielen Gebieten übersetzt und sie drehen Hans Zischler große internationale Kinofilme und sind in vielen Fernsehrollen zu erleben. Sie mögen den Begriff Schauspieler, glaube ich, nicht so gerne, sagen lieber Darsteller und statt Schriftsteller, haben sich zumindest früher lieber als Schreibender bezeichnet. Ist das noch so?
Nein, mit dem Darsteller und dem Schauspieler wollte ich eigentlich eine gewisse Differenz immer markieren zwischen Film und Theater. Also ich finde, im Theater ist man Schauspieler und im Film ist man Darsteller, weil es hat aber mit was ganz anderem noch zu tun, nämlich im Film ist die Kamera derjenige oder dasjenige, dem gegenüber ich agiere. Und im Theater ist es das Publikum. Und da besteht ein qualitativer Unterschied.
Ja, und bei Schriftsteller und Schreibender, da ist ja Schriftsteller das vielleicht qualitativ etwas Hochwertigere. War das Schreibende so die Demutshaltung gegenüber des großen Romanschriftstellers, der Sie noch nicht waren damals?
Naja, Schreibender oder gut, das ist so, das würde ich jetzt nicht so hochhängen. Also ich habe halt mit kleineren Sachen angefangen, also mit Kritiken und Beobachtungen und dann muss man den Sprung in die erste Veröffentlichung machen und dann allmählich bekommt man auch Mut und Lust und bleibt dabei.
Das ist gut zu wissen. Sie sind 1947 in Nürnberg zur Welt gekommen. Aufgewachsen sind Sie aber weiter südlich, dann glaube ich in Langenaltheim, im Fränkischen. Da hatte Ihr Vater einen Steinbruch. Hatte er nur eine kaufmännische Beziehung zum Gestein oder auch eine persönliche, die er vielleicht auf Sie übertragen hat?
Nein, es war eine unternehmerische Beziehung zu den Steinen. Das Eintauchen in die Welt der Geologie, die habe ich mir selbst erschaffen. Das war sozusagen einmal durch das Sammeln von sehr schönen Platten, durch das Herumwandern in den Steinbrüchen, das Fund von Versteinerungen und dann die Vertiefung dieser Beobachtungen in späterer Zeit, als ich auch im Dorf schon weg war. Oder wenn ich Räume betrete in älteren Häusern, in offizielle Räume, wo Sollenhofener Platten liegen. Da denke ich auch, ja, das kommt genau daher.
Sollenhofener Platten, ist das so eine Art Schiefergestein?
Das ist ein Kalkstein mit sehr unterschiedlichen Farben. Ein weicher Stein, ein sehr angenehmer Stein.
Also, und gibt es nur da, glaube ich,
gibt's
oder?
Gibt es nur da, ja.
Ja. Sollten Sie diesen Steinbruch mal übernehmen? War das so geplant?
Ich glaube ja, aber ich, wie gesagt, das ist, hat sich nie in irgendeine wirklich greifbare Nähe.
Sie hätten zu was bringen können. Sie hätten Steinbruchbesitzer sein können heute.
Naja, gut. Was hätte man nicht alles werden können?
Pfarrer zum Beispiel, ich glaube, das war auch geplant von Seiten der Eltern oder der Mutter.
Ja, das war, Wünsche in dieser Richtung, die sind, wenn ein Kind einigermaßen begabt ist in dieser Zeit, auch schon sozusagen unmittelbar nach dem Krieg, dann gibt es nicht viele Optionen. Also die Eltern hatten nur diese Option, Pfarrer werden. Ja, das ist natürlich, das bedeutet etwas. Aber
gab es selber eine Vorstellung, einen Wunsch schon früh, eine Idee von sich, was Sie mal sein möchten?
Nee, ich glaube nur, ich wusste ziemlich viel von vielen Dingen, die ich nicht werden wollte.
Zum Beispiel?
Und, nein, also zum Beispiel, ich wollte nicht Pfarrer werden und ich wollte auch nicht Steinbruchbesitzer werden.
Gut, dann blieb ja nicht mehr so viel.
Nein.
Ihre Mutter ist sehr früh gestorben. Haben Sie noch Erinnerungen an sie?
Ja,
gab es da Prägungen auch? Vielleicht
ja,
die Liebe zur Literatur, zur Musik, ist die von ihr gekommen?
Ja, die habe ich, aber das ist ein abgeschlossenes Kapitel.
Mhm. Eine Schwester?
Habe ich auch, ja. Der ist das Buch gewidmet.
Der ist das Buch gewidmet, genau. Ja. Was war das für eine Beziehung zu dieser Schwester? Ist die älter oder jünger?
Die ist älter und die ist eine sehr stille und nachdenkliche Person und hat einen größeren Erinnerungsvorrat an diese Zeit der Kindheit als ich. Und im gewissen Sinn ist das natürlich auch, also erstmal finde ich es schön, meiner Schwester ein Buch zu widmen und das Buch auch noch sozusagen einen Bezug zwischen uns beiden nochmal wiederbelebt, den sie mit mir teilt.
Und das ist ja ein Buch, in dem es auch wirklich um das Erinnern geht, sehr stark. Sie sind mit Ihrem Vater zusammen ins Kino gegangen, ab und zu nach Nürnberg, glaube ich, ins AKI,
ja.
Das Aktualitätenkino. Das ist eine Bezeichnung, die es heute so nicht mehr gibt, weil die neuesten Streifen gezeigt worden sind.
Ja, nein, das AKI war sehr speziell. Das AKI hatte eigentlich, gab es nur in Bahnhöfen meines Wissens, in größeren Bahnhöfen. Und dort wurden rund um die Uhr in einem Stundenprogramm Trickfilme, Kulturfilme, Wochenschauen gezeigt. Das heißt, man konnte reingehen und man hat nach einer Stunde wusste man, es geht genauso wieder von vorne los. Und die Filme waren, es war Walt Disney-Filme, es waren Kulturfilme und es waren sehr unterschiedliche Filme oder politische Wochenschauen. Und nach einer Stunde war das vorüber. Aber diese Unaufhörlichkeit war natürlich fantastisch, weil man sagt, wenn ich dahin gehe, versäume ich nichts. Und es war aber ein wunderbarer Zeitvertreib. Es war auch nicht, es war eine völlig andere Form, ins Kino zu gehen, als wenn man sagt, ich gehe jetzt in das Kino, ich warte, bis das Licht ausgeht, bis der Gong ertönt, der Titel des Filmes ist schon eine Verheißung, das alles gab es da nicht. Man ging rein und der Film lief ja immer. Es lief die ganze Zeit.
Also Cinema to go praktisch.
Ja,
schon.
Ja.
Und auch ein Unterschied zu den neuen Lichtspielen in Ihrem heimatlichen Dorf, das gab es ja auch. Waren Sie so ein leidenschaftlicher Kinogänger schon früh, auch als Kind? Also waren Sie da so fasziniert, dass Sie da immer reingegangen sind, wenn sich eine Gelegenheit bot?
Wenn die Erlaubnis bestand.
Ja, man durfte ja auch nicht überall rein.
Nein, natürlich nicht.
Und schon gar nicht
alleine
dann.
Es gab ja das Jugendschutzgesetz, es gab Jugendverbot. Ich erinnere mich an eine Vitrine vor dem Kino mit einem neuesten Film aus Frankreich mit Filmfotos Les Cousins, ein französischer Film. Und ich habe gesagt, den muss ich sehen. Ich habe ihn nie gesehen damals. Also das heißt, die Lockung, da gibt es etwas jenseits dessen, was in meinem Leben überhaupt auftaucht, nämlich es gibt sozusagen diese weit außerhalb meines Lebens liegende Welt des Kinos, die war schon sehr, sehr groß, verheißungsvoll und ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass weil ich sie damals nicht sehen konnte, hat sich die Sehnsucht erhalten können.
Hoffentlich hat er alles erfüllt, was sie da rein.
Ja, gut, also.
Und diese Kinoleidenschaft, die hat sich ja nochmal mit einem Forscherblick nochmal fortgeschrieben. Sie haben, eins Ihrer sehr rechercheaufwendigen Bücher war Kafka geht ins Kino. Und stimmt es, dass Sie eine Fußnote zu einem dänischen Stummfilm in einem Brief von Kafka darauf gebracht hat, es gibt ja diesen berühmten Tagebucheintrag von Kafka im Kino gewesen, geweint, dass Sie dachten, da muss ich mal ein bisschen gucken, was der eigentlich für Filme geguckt hat, warum der so geweint hat?
Ja, es waren einige Anmerkungen oder Bemerkungen von Kafka. Und da das Tagebuch in der Ausgabe von Max Brod eigentlich sich mit Kino gar nicht weiter beschäftigt hat, also die Notizen blieben unkommentiert, habe ich irgendwann gemerkt, den könnte man doch nachgehen. Kafka nennt Titel. Kafka sagt, dass er zweimal einen diesen dänischen Film gesehen hat, der ihn offensichtlich sehr beschäftigt hat, wo eine unschuldige junge Frau am Anfang steht, ne? Und Kafka da so zergeht vor Mitgefühl, sehr heuchlerisch. Naja, und dann bin ich dieser Sache nachgegangen und habe eben diese Filme identifizieren können und dann auch noch, was gar nicht so schwierig war, herausgefunden, wann sie gelaufen sind. Und dann ging es da auch noch darum, die Filme selbst wiederzufinden, sofern sie noch vorhanden waren.
Sie sind bis nach Prag gereist, glaube ich.
Ja, nicht nur nach Prag, ich bin nach Mailand, nach Prag, nach Paris, eben wo die Archive waren damals. Und heute ist es etwas einfacher geworden, weil die Archive besser erschlossen sind.
Sie sind viel unterwegs, auch mit Vortragsreisen. Sie haben ja gerade erzählt, Sie kommen aus Amerika wieder, wo Sie auch über Kafka und das Kino Vorträge gehalten haben. Sie sind also sehr viel auf Reisen, gar nicht nur im Kopf mit Ihren Büchern. Und eine besondere Form des Reisens betreiben Sie auch, das Ballonfahren. Und darüber sprechen wir gleich.
Ja.
Hans Zischler ist zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Sie suchen und finden, habe ich so den Eindruck, immer neue Herausforderungen, weil Sie, glaube ich, jemand sind, der Routinen nicht so wirklich mag. Deswegen sind Sie auch so viel on the road und so viel mit so vielen Sachen beschäftigt. Das ist ja Antrieb im positiven Sinne erstmal. Vielleicht auch so eine Art Quellgeist, weil Sie haben es gesagt, Sie sind so ein Unruhemensch. Denn Routinen können ja einen auch mal entspannen zwischendurch. Durchs Fotografieren kommen Sie zur Ruhe, sagen Sie. Gibt es noch was? Lange Spaziergänge? Sie sind ja auch viel unterwegs in Berlin, ich glaube, zu Fuß und mit dem Fahrrad.
Ja, zu Fuß und mit dem Fahrrad. Also ich versuche morgens immer, wenn ich zu Hause bin, in den Wald zu gehen. Also am Morgen, um den Morgen sozusagen überhaupt zu einem Morgen zu machen. Und das ist schon sehr, in demselben Maße, wie es beruhigend ist, ist auch belebend. Das heißt, man muss ja auch die Unruhe jeden Tag neu wecken.
Ja, Sie gehen aber mit offenen Augen und suchen, glaube ich, auch schon wieder Dinge, die sich Ihnen da in den Weg legen, die Sie vielleicht mitnehmen, aus denen Sie etwas lesen, aus denen eine neue Geschichte entsteht.
Ja, es kann sein, dass ich was mitnehme, wie zum Beispiel die am Teufelsberg, die unendlichen Tonscherben aus den zerstörten Häusern des Zweiten Weltkriegs. Jetzt vor kurzem habe ich ein wunderschönes Blümchen entdeckt, das ich nicht kannte, zur Beschämung. Meine Schwester würde darüber nur den Kopf schütteln, den Winterling.
Das ist dieses gelbe, kleine Blümchen, was ganz früh schon kommt, manchmal schon im Januar.
Ja, und der Winterling war da an einer Stelle, wo sonst nur Schneeglöckchen sind. Und was ich besonders bezaubernd finde bei dem Winterling, ist nicht nur, dass er diese Art von gelbem Köpfchen hat, sondern er hat eine Halskrause. Also das ist so fantastisch.
Also der Pastor unter den Frühblühern.
Ja, also oder der Holländer oder ich weiß nicht was. Also es ist eine unglaublich, dass ein so kleines Blümchen eine solche Würde im Kostüm entwickelt. Das fand ich also ungeheuerlich.
Also Sie sind ganz nah am Boden und gucken. Sie sind aber eben auch ganz weit oben in der Luft und gucken auf die Erde. Diese Leidenschaft für das Ballonfahren, wie ist die denn überhaupt mal entstanden?
1976 hatte da einen Hinweis bekommen, dass man in der Nähe von Köln einen Ballon fahren könnte. Und dann habe ich Verena Reichel, die Übersetzerin, eine große Übersetzerin aus dem Schwedischen, gefragt, ob sie mitfahren würde. Dann sind wir zusammen in der Nähe von Köln mit einem Ballon hochgestiegen. Es war ein Erlebnis, jedes Mal von neuem. Es ist das Schönste, was es gibt. Es ist einfach das Schönste. Es ist dieses Entschweben, dieses sich Lösen von der Erde, das so in so was vollkommen anderes ist, als in einem Flugzeug zu sitzen. Also eingepfercht zu sitzen und keine Freiheit zu haben. Man steht ja in der Luft, sozusagen im Korb. Und sind dann über Köln geschwebt und irgendwann kam über Funk der Befehl, verschwinden Sie von hier, Sie kommen zu nah an den Flughafen Bonn-Wahn heran. Also Kölner Flughafen. Und dann musste ja irgendwie was, man kann ja nur indirekt manövrieren und dann haben wir es geschafft, wieder auf einem Sportplatz zu landen.
Und zu welchen Gelegenheiten steigen Sie in die Lüfte? Es ist ja nicht so, dass man so einen Ballon in der Garage hat und am Wochenende mal eben rausfährt, sondern
nein,
das ist ja auch aufwendig.
Ja, die schönsten Ballonfahrten in jüngster Zeit, in den letzten Jahren, habe ich an der Loire gemacht. Das ist einfach, weil der Fluss natürlich etwas Besonderes ist. Am frühen Morgen das Licht auf dem Fluss, die noch dunklen Felder, dann die Morgendämmerung, die so langsam den Horizont sich ergreift und heller macht. Und man steigt höher bis etwa 800.000 Meter und dann nach einer guten Stunde dann auf einem entlegenen Wiesenteil wieder runtergeht. Und man hat die ganze Landschaft, man hat die Schlösser, man hat die kleinen Städte um sich. Und es ist einfach atemberaubend.
Herr Zischler, wenn man sich mit einem Menschen beschäftigt für so ein Gespräch, wie wir das führen, dann entsteht ja auch immer ein Bild im Kopf. Und ich hatte eins von Ihnen und dachte, ich packe das mal in eine Frage, die Sie vielleicht beantworten können, wenn Sie mögen. Kann man über Sie sagen, dass Sie im Leben immer ins Offene gehen? Wir haben Hölderlin, ja, kann man das ja vielleicht auch mal zitieren, weil Sie so viel gemacht haben, also auch in Ihren jungen Jahren ein Studium oder viele Studiengänge sozusagen angefangen, gar nicht
das
beendet.
Das muss ich korrigieren, das stimmt nicht. Ich war zwar einige Jahre an der Universität, aber ich habe nur gehört.
Sagen Sie dann immer, genau.
Ja, haben das nur ist gehört. Aber wichtig.
Ja, da wollte ich ja genau drauf hinaus, dass Sie, wir sagen ja heute studieren, hören kennt ja fast keiner mehr diesen Ausdruck. Früher ging man zu Professoren, hat gehört, heute studiert man. Also Sie haben Philosophie, Musik, Literatur, Ethnologie gehört.
Ja.
Hatten gar nicht, glaube ich, auch die Idee, das zum Abschluss zu bringen, weil Sie sagten, Studien kann man gar nicht beenden. Das meine ich mit diesem ins Offene gehen.
Also unabgeschlossen, weil unabschließbar.
Sich allem aussetzen, überall hingehen, überall gucken, überall mitnehmen. Und die Dinge sind dann auch zu Ihnen gekommen, interessanterweise.
Nicht überall.
Wo nicht?
Nein, es ist schon so, dass ich natürlich interessengeleitet bin oder attraktionsgeleitet bin. Das heißt, ich habe schon durch meine verschiedenen Neigungen, die natürlich auch eine bestimmte Schwerpunkte haben, nähere ich mich Dingen, die mich wirklich dann weiter beschäftigen und andere lasse ich links liegen. Ich wähle in dem Sinn schon aus, aber wohin mich dann das jeweils führt, das ist nicht immer absehbar.
Nee, und die Dinge kommen ja auch zu Ihnen und dazu muss man ja auch offen sein. Also als Student in München in den 60er Jahren in einem schwarzen Anzug sitzend in einer Studentenkneipe, wo auch die Studenten der Filmhochschule sind, in Kontakt kommen mit einem jungen Mann, der Wim Wenders heißt, der Sie dann zum Film praktisch ja bringt, dem Sie bis heute treu geblieben sind. Das ist ja schon ein interessanter Anfang. Sie haben ja nie eine Schauspielschule besucht und haben große Kinorollen gespielt. Haben Sie gleich gemerkt, das ist was Tolles, das ist was, was mir Spaß macht, das vor der Kamera stehen? Oder haben Sie es einfach immer mitgenommen, weil das sich so ergeben hat?
Naja, schon die Lust, das auszuprobieren. Also man muss eigentlich, was wichtig ist für diese Dinge, die Sie jetzt genannt haben, ist das Zutrauen und die Abrufbarkeit der eigenen Geistesgegenwart. Also Geistesgegenwart in bestimmten Situationen, also auch beim Spiel, ist etwas, was meines Erachtens unbedingt erforderlich ist. Also die muss ich parat haben. Die muss sozusagen, mit der muss ich leben. Ich kann nicht sagen, naja, eigentlich könnte ich das, aber dann ist die Situation schon vorbei. Nein, die Geistesgegenwart ist sozusagen, das ist sozusagen was hervorschießt und dann diesen Raum oder diesen Zeitraum besetzt. Und darauf baue ich.
Da wird ein bisschen Talent vorhanden sein, sonst hätten Sie nicht die Großen wie Godard und Chabrol auch engagiert. Sie würden heute nicht immer noch viel drehen. Wie haben Sie sich das angeeignet? Also es ist ja nicht nur, dass es einmal klappt irgendwie, sondern dass es weitergegangen ist, dass Sie eine Profession erreicht haben. Haben Sie irgendwas gemacht? Haben Sie Sprechunterricht genommen? Haben Sie Schauspielunterricht noch genommen privat oder gar
Nein,
nicht?
Das Sprechen habe ich mir selbst beigebracht. Da ich sehr gerne nicht nur lese, sondern auch vorlese, ist das Vorlesen zum Beispiel eine wunderbare Übung, nicht um seine Stimme kennenzulernen, sondern um sprechen zu lernen. Und ich bin dann relativ früh auch zum Rundfunk gekommen und habe dort gelesen. Und von daher sage ich, das traue ich mir zu.
Sie sind ein Autodidakt in vielerlei Hinsicht. Ja. Sind Sie denn auch mal an Ihre Grenzen gestoßen?
Unentwegt. Zu den vielen Dingen, die Sie erwähnen, kommt auch immer viele Dinge, die gescheitert sind, die nicht gelungen sind, die man links liegen lässt, die abgebrochen sind. Das ist unabdingbar. Also ich finde, dass vieles nicht gelingt, ist ein Teil von uns. Also ich fände es schrecklich, wenn man immer nur darauf hinweist, das war auch noch und das konnte ich auch noch, sondern naja, die Bilanzen sind durchaus durchmischt. Ja, also da ist vieles dabei, was eben so nicht geglückt ist. Ich muss sie jetzt nicht aufzählen, aber es gab Drehbücher, es gab Hörspiele, alle gescheitert, nicht realisiert, nicht umgesetzt. Ja, man darf dann halt nicht verzagen, so sage ich mal. Oder man sollte nicht verzagen. Und man muss im Austausch mit den anderen bleiben immer. Das heißt, also ich kann nicht allein immer sozusagen mit meinem Ding durch die Welt gehen. Viele Bücher, die ich gemacht habe, habe ich mit anderen gemacht. Ich habe mit Reinberger Derrida übersetzt. Ich habe mit Wolf Lepenies ein Drehbuch geschrieben über Linné. Ich habe mit Hanna Zeckau das Schmetterlingsbuch gemacht. Mit Sarah Danius über James Joyce geschrieben. Also mit Hans-Gerd Koch hat mir beim Kafka geholfen. Das heißt, es waren immer auch andere im Austausch mit mir und in Freundschaft natürlich auch, wo man sich gegenseitig befeuert. So, und das ist dann, das hilft, ja.
Dann bleibt ja doch das Zauberwort Offenheit.
Ja, stehen. Offenheit ist vollkommen richtig. Ins Offene, das ist ein Raum, den ich sehr gerne betrete.
Sie sind ein wissensdurstiger Mensch. Tanken und trinken, unentwegt Wissen. Ist Wissen für Sie prickelnder Champagner, schwerer Rotwein oder klares Wasser?
Alles drei.
Ein Cocktail aus allem. Wir haben unseren
Aber nicht zusammen.
Wir haben unseren Wissensdurst ein bisschen gestillt, indem wir etwas aus Ihrem Leben erfahren haben. Hans Zischler, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Der Roman Der zerrissene Brief ist wie viele andere Bücher von Hans Zischler auch im Galliani Verlag erschienen. Das war die Gesprächszeit. Katrin Krämer wünscht Ihnen noch einen schönen Abend.
Bremen 2 Gesprächszeit.